aus dem Kindergarten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit
Sekunde Dreier
und Saskia Franz. Mich kennt ihr ja mittlerweile ganz gut. Ich leite seit 12 Jahren den Kindergarten St. Franziskus in Benningen am Neckar. Und letzte Woche oder in der letzten Folge habe ich mit der Petra ja schon über das offene Konzept gesprochen. Und die Sekunde und ich konnten jetzt noch eindrucksvollere Erfahrungen zum offenen Konzept sammeln. Aber bevor wir jetzt richtig loslegen, sagt die Sekunde noch mal kurz ein paar Worte zu sich. Sekunde, stell dich doch noch mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor.
Ja, also ich bin Sekunde von Folge 1. Also ich bin seit 6 Jahren im Kindergarten. Ich habe mehrere Berufsausbildungen. Ich war mal als Rechtsanwalt unterwegs, dann als Mediatorin, jetzt als Erzieher. Was habe ich noch gemacht? Ein Diplomlehrgang für Reggio-Artillerista. Also es kommt bei mir ganz viel zusammen, weil ich so wiss- und lernbegierig bin und auch mit Saskia dauernd gerne unterwegs bin auf Hospitationen, Seminaren,
Fachtagen.
Ja, wir gucken uns alles gern an.
Und dazu muss man ja jetzt sagen, dass wir beide als Referentinnen eingeladen waren in die Diözese Freiburg zu einem Kita-Leitungskongress. Und es war großartig, dass wir auch schon unsere Vorrednerinnen hören konnten. Mhm. Und so hatten wir die große Freude, Christel van Dieken endlich persönlich kennenzulernen.
Ja, es war stark, weil also ich habe Christel van Dieken ja nur kennengelernt über die Werkstattpädagogik, die wir online gemacht haben, die Workshops während der Pandemie und darüber ausführlich diskutiert haben. Und in Präsenz Christel van Dieken zu erleben, ist absolut empfehlenswert, hat mir total gut gefallen. Und wir wollen euch auch so ein bisschen so Eindruck vermitteln, was wir erlebt haben.
Ja, und wir wollen das teilen mit euch, was uns an dem Vortrag von der Christel so berührt und so gefallen hat. Ihren Humor können wir in der Art nicht so weitergeben, wie sie ihn gesagt hat. Aber die Inhalte waren total spannend. Gleich zu Anfang hat sie uns mitgenommen auf eine Reise durch die Vergangenheit.
Ja, so wie erinnert man sich selber an Werkstätten und wenn man sich in seine Kindheit zurückerinnert, welche Werkstatt fällt einem dazu ein und bei Werkstatt darf man wirklich auch ganz groß denken.
Ja, für mich war es das Gartenhäuschen bei meinem Opa im Schrebergarten. Das fand ich total spannend. Das hatte so eine Mini-Seitentüre, wo die ganzen Werkzeuge gelagert waren. Also wirklich, da konnte nur ein Mensch rein und dann war das, als würde man in einem Schrank stehen und es gab noch eine Luke in den Keller, also quasi noch ein Geheimversteck und ich fand es total aufregend und spannend und dann haben wir uns überlegt, ob solche Erinnerungen den Menschen zwischen 40 und 60 Jahren eigentlich vorbehalten sind oder ob die jungen Kolleginnen mit Anfang 20 sich auch noch an Werkstätten erinnern können.
Ja, so eine Werkstatt hat einfach diese hohe Emotionalität. Also ich selbst habe Werkstätten oder Arbeit in Werkstätten erlebt. Mein Großvater, der war Theaterkapellmeister und Komponist und wir saßen immer, wenn er Noten übertragen hat, saßen wir immer als Kinder neben ihm und haben dann auf den Notenblättern ebenfalls komponiert. Und ich habe noch einen anderen Opa, der war Maler und Grafiker. Da haben wir genau kennengelernt, wie man die Farben mischt und die Farben benutzt und wie sie alle heißen. Und zu Hause wurde immer genäht. Also wir haben immer einen großen Tisch gehabt, an dem sich alle getroffen haben und dann genäht haben. Und das ist einfach, ja, im Tun zusammen sein und doch macht jeder was anderes.
Total spannend. Und das hat dich ja auch absolut geprägt, ne?
Ja, ich habe eine sehr hohe Kreativität. Also ich habe immer mir noch was zusätzlich gesucht, was so Kreativität umsetzt. Ich habe auch Tonen gemacht, also mit den Händen arbeiten und das dann auch mit gutem Material. Das hat mir schon immer gut gefallen und das ist auch jetzt das, was ich jetzt lebe. Ja, eindeutig.
Und dann war es ganz eindrucksvoll, weil sie das mit dem Sinn verknüpft hat, an den wir sonst ganz selten denken, und zwar mit dem Geruchssinn. Die Frage war, können Sie sich noch an den Geruch dieser Werkstatt erinnern? Und ja, man kann sich noch an den Geruch erinnern. Und der ist so einprägsam und man sagt ja, dass der Geruchssinn eigentlich der Sinn ist, der tatsächlich am einprägsamsten von allem ist.
Ja, und zusätzlich kommt auch eben so die Stimmung, die dann da geherrscht hat bei dem Arbeiten. Also ich mag das immer sehr gern und die Werkstatt, die ich hier lebe, die lebe ich so in einer ähnlichen Form, weil mir das total gefällt, wenn man überall nachgucken kann, alles aufreißen kann, ausprobieren kann und am Tisch sitzt eine Gruppe. Also ich mag dieses familiäre Zusammensitzen und Ausprobieren. Das mag ich total.
Auch sich miteinander absprechen und gucken, wie machst du es denn? Hast du nicht noch einen Tipp für mich? Ja. Und guck mal, wo könnte ich da nochmal dran sein? Du hast erzählt, dass ihr neulich rucki-zucki eine Jacke genäht habt mit den Kindern.
Ja, ein Kind hat gefroren und bei uns ist ja die Nähwerkstatt jetzt auf einen kleineren Aktionsbereich eingerichtet, wenn ich feststelle, dass die Kinder mehr Interesse haben und mehr Kinder da sind. Also in der Faschingszeit war das so, dass ich dann einfach einen Aktionsbereich getauscht habe. Das mache ich ganz gerne und ganz oft und festgestellt habe, okay, jetzt nähen mehrere, dann wird ein bisschen mehr Stoff eben ausgelegt und es einfach braucht man mehr Raum. Also wir haben schnell eine Jacke genäht. Das hieß, die Kinder haben den Schnitt vorbereitet und dann haben wir ausgemessen und dann haben wir mit einfachen Schnitten eben eine Jacke gehabt und Tüll wurde dazu auch noch ausgesucht. Also die war dann aus festem Stoff und mit Tüll und wir haben echt nur eine Stunde gebraucht, um so ein Teil zu nähen. Also ich war ganz überrascht. Das haben zwei Mädels dazu geholfen und waren da ganz streng bei der Sache und wollten das also wirklich unbedingt umgesetzt bekommen.
Ja. Und die Nähte machen ja die Kinder alle selber.
Ja, wir haben eine extra Kindernähmaschine, die hat ein langsameres Tempo als die normale Nähmaschine und auch keine großen Varianten bei den Stichen. Es gibt Zickzackstich und es gibt geraden Stich. Und ja, die Kinder sehen auch, wie die Spule sich bewegt und drücken auch gerne aufs Gaspedal und auf den Rückwärtsgang. Ja.
Und darüber fasziniert man ja auch die Jungs wieder, ne?
Ja, die Jungs sind mehr an der Nähmaschine als die Mädchen.
Das ist großartig. Und dann war dann die nächste Frage, ja, welche Werte stecken denn eigentlich da dahinter, hinter dieser Werkstattarbeit? Und unterm Strich war es das Zutrauen, die Verantwortung vom Erwachsenen übertragen bekommen, dass ich in der Lage bin, das zu leisten, dass ich das ausprobieren kann. Und zwar ja früher auch ganz oft so, dass man Kulturtechniken eben von der Oma gelernt hat. Also ich habe von meiner Oma auch Häkeln und Stricken gelernt. Die haben mir gezeigt, wie es funktioniert. Und dieses Zutrauen, dass man das schon schafft, wie die Kinder jetzt mit der Jacke, wie die das erfahren konnten. Ja, ich habe vor, mir eine Jacke zu nähen und ich schaffe das schon. Und dieses Erfolgserlebnis, sich selbst als selbstwirksam zu erleben und die Welt für sich ein bisschen verändern zu können und schöner machen zu können, ist doch eine großartige Bestätigung des Tuns.
Ja, es stecken ja auch in diesen Dingen sehr viele Pläne drin. Man muss ja vorher auch überlegen, egal ob ich jetzt eine Nähwerkstatt habe oder eben eine Kartonwerkstatt, ich muss vorher erstmal einen Plan haben und im besten Falle malen die Kinder dann auch ihren Plan auf und arbeiten das dann Schritt für Schritt nach. Also das ist ja auch etwas, wo man länger verweilen kann, weil es einfach länger dauert, weil es nicht so schnell fertig ist. Ja,
das fand mir sehr spannend, dass die Christel meinte, der Bereich Funktionsräume sei überholt. Weißt du noch, was sie als Alternative vorgeschlagen hatte?
Gruppenräume, dachte ich, seien überholt, oder?
Funktionsräume seien überholt.
Ja. Erfahrungsräume hat sie es genannt, ne?
Genau, ja. Die Erfahrungsräume. Und ich finde es auch super interessant, weil in den Räumen kann man unterschiedliche Erfahrungen machen. Sie sagt auch, dass man in jedem Erfahrungsraum jeden Bildungsbereich unterkriegt. Auch wie wir wieder an dem Beispiel der Jacke hatten. Ja, du brauchst auf jeden Fall ein Papier und einen Stift, weil anders hast du ja deinen Schnitt auch vorher nicht gemacht. Dann brauchst du ein Maßband und zack, hast du schon auch die Mathematik wieder dabei. Und so kann man über ganz viele Punkte gehen, auch wenn man Sinnwerte Religion nochmal hat. Da geht's dann drum, wie ist die Optik des Ganzen.
Ich denke auch gerade drüber nach. Es geht auch um Programmieren, ja? Weil wenn ich den Arbeitsschritt für Schritt durchdenke, nichts anderes mache ich, wenn ich einen Computer programmiere, ja? Also auch da wieder die Werkstatt als Ergänzung zu unserem Denken oder vielleicht überhaupt, um sich Gedanken zu machen, wie ich Schritt für Schritt etwas umsetze. Und dazu brauche ich eben das Bewusstsein, dass ich verschiedene Schritte habe. Und da ist es beim Nähen ja auch echt sichtbar. Ja, ich habe dann auch den Schnitt, den ich übertrage, ich mal erstmal meine Idee, dann übertrage ich es auf eine größere Größe, dann schneide ich es aus, dann lege ich es auf den Stoff, dann schneide ich es aus und dann muss ich die Teile noch richtig zusammenstecken und nachher muss ich sie auch noch drehen. Also da steckt so viel Gehirnarbeit dahinter.
Planvolles Handeln.
Ja, planvolles Handeln, ganz klar. Also da lernen die Kinder unglaublich viel, ja.
Und Christel sagt, die offene Arbeit muss sich ganz radikal am Wohlbefinden jedes einzelnen Kindes orientieren. Absolut hat es in dem Punkt den Fall auch wieder getroffen. Ja, das Kind hatte einen Antrieb, warum es das machen möchte. Ihm war kalt. Es war halt ein bisschen dünn angezogen an dem Tag und hat was gebraucht. Also hat sich's absolut am Wohlbefinden des Kindes orientiert.
Ja, und das Lustige ist eigentlich, es hat nicht irgendwo gesucht und gesagt, habt ihr nicht in der Einrichtung irgendwo eine Jacke für mich, sondern es kam in die Werkstatt und wollte sich selber eine Jacke herstellen. Ja, also da bin ich schon stolz drauf, dass wir so weit sind, dass die Kinder sagen, ich mach mir das jetzt selber. Ja, mir fehlt es gerade, ich mach's mir selber. Ne?
Dass die Selbstverständlichkeit bei den Kindern schon angekommen ist, dass es möglich ist, eigene Ideen, Wünsche und Ziele umzusetzen und dass wir Entwicklungsbegleiter sind auf dem Weg. Es ist unsere Aufgabe, dann das Kind darin zu begleiten, wie kannst du erfolgreich dein Ziel erreichen. Und das ist unsere Aufgabe als Pädagogin.
Ja, das klappt auch immer besser dann. Also so ein Raum, das dauert ja, wenn die Kinder den Raum, bei uns hat es jetzt gedauert mit der Werkstatt ungefähr 3 Monate, bis die Kinder sich orientiert haben und auch mit dem Werkzeug gut umgehen können. Aber auch, dass sie begreifen, dass wir Unterstützer in dem Raum sind und dass ich lasse mir auch von jedem Kind den Plan erklären und erkläre dem Kind dann dazu, dass ich das wissen muss, damit ich ihm die richtigen Tipps geben kann, mit welchem Material das Kind arbeiten könnte, damit es dieses Ziel auch erreicht. Und das finde ich schon richtig lustig, wenn ich morgens die Werkstatt betrete, dass da schon einige Ideenkinder auf mich zugelaufen kommen und dann sagen mir, das und das will ich jetzt bauen und Sekunde, was brauche ich dafür? Also das ist dann eine völlig andere Dynamik, als dass ich einfach was hinstelle und sage, das mache ich schon auch, dass ich Impulse eben im Raum selber habe. Aber vor allem ist es so, dass die Kinder auch schon Ideen haben und sich darauf freuen, die umzusetzen.
Und das ist eben der Punkt, den wir auch vertreten, dass wir sagen, als Fachkräfte brauchen wir eine Leidenschaft für unser Tun. Wir müssen Spaß an was haben, was wir gerade umsetzen, was wir tun. Deshalb macht es keinen Sinn, halbherzig eine Erzieherausbildung zu machen. Wenn ich sage, oh, ich weiß noch nicht, ob das für mich das Richtige ist, aber ich mache jetzt mal die Ausbildung. Ich brauche Leidenschaft, ich brauche Lebensfreude, ich brauche Begeisterungsfähigkeit und es geht immer dran, die Entdeckerfreude der Kinder nicht einzuschränken, nicht zu reduzieren, die Kinder nicht permanent Maß zu regeln, dass sie ihre Sachen nicht ausprobieren können. Und deshalb ist es doch wichtig, dass im Team alle stärkenorientiert eingesetzt sind und das machen können, wo sie sagen, ja, da brenne ich für. Das möchte ich gerne machen.
Ja, das muss man selber immer wieder herausfinden und das erhält einen ja auch selber von den Gedanken her sehr jung und veränderbar, dass man da nicht so eine statische Entwicklung hat, sondern immer so eine veränderbare Entwicklung. Und das ist auch das Herausfordernde, einfach zu sagen, die Inhalte der Kinder ändern sich ja auch und die Themen der Kinder ändern sich auch. Und ab und zu ist dann auch mal was dabei, was ich total toll finde, aber ich kann mich auch da anpassen und sagen, oh, da finde ich jetzt was Neues raus. Also die Neugier und diese Leidenschaft muss man schon haben. Und Christel van Dieken sagte ja auch, also die kreativen Leute sind auch eben immer, ein guter Werkstattpädagoge ist auch immer ein Jäger und Sammler. Also man sieht die Welt insgesamt dann mit anderen Augen an, ja, weil man einfach immer guckt, was gibt's und in welchem Zusammenhang kann ich das zusammen verbinden, wie passt das am besten. Ja.
Da bin ich schon sehr verschrien in meiner Familie dafür, dass immer wieder die Frage ist, Ah ja, ist das was für einen Kindergarten? Willst du das noch mitnehmen? Kann man das noch für irgendwas gebrauchen? Und das ist total spannend, was für Dinge dann nachher im Kindergarten ankommen. Und die meisten Dinge kann man einfach nochmal für was gebrauchen. Und du hast ja auch die Erfahrung gemacht, dass die Kinder dir heute schon erzählen, dass sie zu Hause auch Dinge weiter gebrauchen.
Ja, die sind schon ganz schön nachhaltig unterwegs und die große Kunst ist es dann, dass man diese Reste, die man von zu Hause mitnimmt oder Kartons oder wie auch immer, dass man die eben wertig auch präsentiert. Und das ist das, was die Regiopädagogik ja eben macht. Die präsentiert Material wertig und hat dafür extra Leute, die dann das Material aufbereiten. Also, dass das nicht ein angestoßener Karton ist oder dass die Sachen halt eben, ja, lecker präsentiert werden. Das
soll lecker aussehen,
ja, genau. Und das ist aber echt harte Arbeit, ja. Dass es nicht so müllig oder chaotisch wird. Ja,
ja, und auch ein Händchen dafür zu entwickeln. Ja. Wie sieht was so aus, dass ich Lust drauf kriege, dahin zu fassen und mir was zu holen? Und wie unterscheidet sich das vom Müllberg? Also ganz klar, es funktioniert ganz viel über Sortieren, übers Klassifizieren. Und das ist ja eine schöne Möglichkeit, den Kindern so unglaublich viele Materialerfahrungen in einer Werkstatt-Kita zu ermöglichen.
Ja, und trotzdem auch wieder das Material zu begrenzen. Also das ist, ich bräuchte jetzt zum Beispiel jemand im Zimmer, wenn ich in meiner Werkstatt bin, brauche ich jemanden, der ganz wenige Sachen gern mag, der so minimalistisch unterwegs ist. Das würde sich sehr gut ergänzen mit mir, die ich sehr viel toll findet und dann auf wenig da verzichten will. Und deswegen ist es auch immer ganz wichtig, dass man als Team so zusammenarbeitet oder dass mehrere im Team für Räume, für Funktionsräume auch zuständig sind, einfach um die Einheitlichkeit im Kindergarten selber hinzubekommen und auch einfach um den Raum richtig gut zu entwickeln, weil ich alleine bin nie so gut wie im Team.
Mhm. Ja. Das ist schön, ja, wenn man immer den Gegenpol dazu finden kann, macht es natürlich Sinn, wenn man zwei Sammler oder zwei Liebhaber von vielen Dingen dann in der Werkstatt hat, dann wird es schon fast wieder ein bisschen unübersichtlich. Aber gut ist, dass man eine Fehlerkultur entwickelt, in der man sich gegenseitig sagen kann, jetzt finde ich es aber gerade ein bisschen chaotisch oder ein bisschen anstrengend. Und da sind wir ja schon relativ weit gekommen
bei uns. Ja, das auch zu akzeptieren, dass man einfach auch manchmal betriebsblind ist. Ja, also das passiert einfach, wenn man für den Raum zuständig ist, dass man dann einfach diese Dinge gar nicht mehr so wahrnimmt. Und da ist es ganz wichtig, dass man einfach auch auf den anderen hören lernt. Ne?
Und du hast vorher erzählt, ja, so 3 Monate dauert es ungefähr, bis man eine Arbeitsecke in einem Raum eingeführt hat. Am Anfang vom Kindergartenjahr, wenn neue Kinder da dazukommen in diesen Raum. Aber um die Werkstattpädagogik umzusetzen, dazu gehört schon viel mehr Vorarbeit. Ich finde, da haben wir schon ganz viele Jahre an der Haltungsfrage gearbeitet, an dem Zutrauen, den Kindern gegenüber Werkzeuge benutzen zu können oder auch Dinge richtig entscheiden zu können und Ideen zu entwickeln. Auch das ist ja eine Haltungsfrage. Und eine Haltung, die dazugehört, so hat es Christel nochmal in ihrem Vortrag betont, die wichtig ist, dass man es auch aushalten kann, dass Kinder rumstromern, nichts tun, sich Dinge abschauen oder einfach mal nur zuschauen.
Mhm. Ja, das Glück des Strohmanns hat sie das genannt. Und wenn sie selber in Präsenz zeigt, wie man das so macht, dann erinnert man sich selber auch an sich, dass man einfach auch gerne mal, also ach, mir fällt gerade so ein Kunsthandwerkermarkt, da gehe ich ja auch ganz gerne mal hin, da stromert man ja auch, da will man erstmal so ein, also mir geht es so im großen Überblick, sich verschaffen und dann gucke ich mir die Dinge an, die ich noch besonders finde, wo ich gerne näher da stehen bleiben möchte. Und Kindern geht es nicht anders. Meine Kinder waren zum Beispiel gerne früher, wenn wir zum Essen gegangen sind, in Lokalen, in denen es Buffets gab. Ja, weil da konnte man auch am Buffet entlang stromern und sich selber aussuchen. Sich selber aussuchen eben, das ist ja der wesentliche Punkt, was einem jetzt gut gefällt. Und das muss man einfach, wahrscheinlich muss man es auch genießen, dass Kinder das tun, ne? Das
ich habe auch so ein privates Beispiel dafür von meiner Tochter, die Jonna, als die noch in der Kita war. Da hat sie dann mal irgendwann am Wochenende gesagt, so, ich baue jetzt einen Drachen, und ist an unseren kreativen Schrank gegangen, hat den aufgemacht und hat sich genau die Sachen rausgeholt, die sie brauchte. Und danach musste ich sie mit diesem Ding, mit diesem Drachen, den sie gebaut hat, fotografieren, weil sie sagt, das musst du meiner Erzieherin zeigen. Und die Erzieherin hat dann gesagt, dass sie das total spannend findet, weil sie hat das mit anderen Kindern die Woche davor umgesetzt, aber die Jonna konnte daran nicht teilnehmen an diesem Angebot oder hat daran nicht teilgenommen. Und sie fand es sehr spannend, weil sie hatte den Eindruck, dass die Jonna mit was ganz anderem beschäftigt war. Und dass sie das trotzdem so genau wiedergeben konnte, welche Materialien man dafür braucht, wie die ausgesehen haben, wie die Arbeitsschritte funktionieren, um das dann nachher selbstständig zu Hause durchführen zu können, war ganz spannend. Wir haben ja auch so oft Kinder, die keine Lust haben, am Morgenkreis aktiv mitzunehmen oder mitzumachen, zu sagen, naja, dann setzt man sich ein Stückchen nach hinten und guckt einfach nur zu. Und die Kinder spielen dann schon ganz, ganz lange den Morgenkreis zu Hause nach, bevor sie überhaupt anfangen, bei uns im Morgenkreis teilzunehmen. Und auch hier diese Gelassenheit zu haben und zu sagen, ja, wir haben hier ein Zuschauerbänkchen. Wenn ich mich auf das Zuschauerbänkchen setze, werde ich nicht überredet, teilzunehmen. Dann kann ich da sitzen und still zugucken. Aber ich muss nicht mitmachen. Ich darf einfach nur dabei sein.
Ja, es ist uns, ja, wir wissen, dass wir Vorbild sind für die Kinder, aber es wird dann immer so deutlich bewusst. Also ich habe eine ähnliche Geschichte von einem Kind, das Geschichten geschrieben hat und dann eben sie ausstellen wollte im Zimmer und dann sich dafür einen Tisch, auf dem ich schon was hingestellt hatte, ausgewählt hat und diesen dann ebenfalls als Präsentationstisch so gemacht hat, wie der andere Tisch auch aussah. Also wir sehen ganz deutlich, dass es sich lohnt, den Kindern die Zeit und den Raum zu geben, da auch Platz zu haben und ihn mitzugestalten auch, ja.
Und einfach wichtig, nur zu gucken erstmal und danach zu imitieren, und wir werden immer wieder als Vorbilder genutzt und die Kinder orientieren sich an den anderen Kindern und genauso an uns Erwachsenen. Und das muss uns einfach in unserem Tun bewusst sein. Und da brauchen wir für uns eine Gelassenheit. Wir müssen nicht immer das Gefühl haben, die Kinder unbedingt zu was zwingen zu müssen, unbedingt fördern zu müssen. Und na klar, ist es dann wieder an unserer Professionalität zu entscheiden, warum findet ein Kind nie was? Warum kann ein Kind nie irgendwo andocken? Und da muss ich gucken, welche Brücke kann ich als pädagogische Fachkraft schlagen? Welche Brücke kann ich bauen? Über welchem Weg kann ich dem Kind einen Zugang ermöglichen?
Ja, und manchmal laufen einfach Impulse nicht. Auch das, damit muss man rechnen, dass man sagt, okay, also so wie das jetzt ist, da interessiert sich gerade keiner dafür, dann kann es sein, dass es nach ein paar Tagen so ist oder dass es gar nicht so ist, und da muss man nochmal neu drüber nachdenken. Aber das macht ja nichts, weil man selber ja auch auf die Entdeckerfreude sich berufen kann und gucken kann in der Zwischenzeit, was haben denn die Kinder jetzt gerade für Interessen und Bedürfnisse, und da kann man sich ja dann sehr gut dran hängen.
Und auch da brauchen wir wieder eine etablierte Fehlerkultur, die dann sagt, naja, okay, es war ein Versuch, der hat nicht geklappt, was muss ich ändern, damit es besser wird? Oder passt die Idee gar nicht, warum passt die Idee jetzt nicht? Sich selber nochmal reflektieren und hinterfragen, und mehr passiert doch da gar nicht.
Ja, Kollegen, halt kannst du auch noch fragen, hat. Also das mache ich auch noch, wo ich sage, ah, ich kriege diese Ecke überhaupt nicht hin und das gefällt mir gar nicht. Das mache ich ganz oft, dass ich dann jeden, der reinkommt, sage, jetzt helf mir mal, und mache das. Und das ist eine Haltung, die einfach dazu führt, dass ich richtig gute Ergebnisse habe. Ja.
Was noch rauskam aus dieser ersten Befragung, an welche Werkstätten und an welche Spielräume wir uns erinnern, aus unserer Kindheit, da kam ganz viel raus, dass das meiste eigentlich draußen im Freien stattgefunden hat. Und das war die Schlussfolgerung daraus, dass die Außenräume mindestens genauso viel Qualität brauchen wie die Innenräume, weil auch dort haben wir Erfahrungsräume, die die Kinder entdecken wollen, wo die Kinder auf Entdeckungsreise gehen müssen und ja, unsere Unterstützung brauchen.
Ich glaube, das geht auch in den Kopf leichter rein, wenn man diese Räume auch als Funktionsräume bezeichnet oder wenn wir Erfahrungsbereiche nehmen, ist mit dem Esszimmer genau das Gleiche. Ich kann es nutzen, um mit den Kindern da noch mehr zu machen, beziehungsweise eben auch Aktivitäten zusätzlich anzubieten und Impulse dort auch zu setzen. Ja.
Ja, oder es auch einfach nur mal schön zu machen, schön einzudecken, den Tisch schön zu richten, auch hier auf eine Ästhetik zu achten, wie würden wir gerne essen, in welchem Umfeld würden wir gerne sitzen. Und alle müssen den ganzen Tag in der Kita sein, die Kinder wie die Erwachsenen. Und soll ja für alle auf allen Ebenen dann wieder schön sein. Und was ich noch super spannend und interessant fand, man weiß es, aber man verdrängt es immer wieder, ist, dass Christel nochmal ganz deutlich gemacht hat, man muss darauf achten, dass es in der Kita Bereiche gibt, die Erwachsenen frei und Pädagogik frei sind. Also wo haben die Kinder diese Erfahrungsräume, wo nicht permanent ein Erwachsener dabei ist und wo keine Superpädagogik geleistet werden muss?
Ja, genau, denn auch wir haben ja Zeiten erleben dürfen, wo wir einfach als Kind alleine irgendwas entwickelt haben oder untersucht haben, ohne dass ein Erwachsener neben uns gestanden ist und gesagt hat, wie es geht.
Dinge umgesetzt, die wir vielleicht irgendwo gehört haben, aufgeschnappt haben und dann in die Erfahrung gemacht. Und da hat sie ein ganz super tolles Beispiel nochmal gesagt, das uns sehr beeindruckt hat, wo wir schon am Überlegen sind, wie wir das umsetzen können, nämlich ein Ferienhäuschen für Kinder.
Ja, das fand ich total super. Also es ist eine Kollegin zuständig dafür. Ich weiß gar nicht, den Kindergarten hat sie nicht gesagt, von dem es kam, die Idee. Aber nur die guten Ideen werden nachgemacht, wie alle wissen. Also ein Ferienhäuschen kann gebucht werden bei einer Erzieherin. Man bekommt einen Schlüssel und es läuft alles so ab, wie wenn man wirklich in ein Ferienhäuschen fährt.
Die Kinder dürfen sich einen alten Koffer voll mit Sachen aus der Kita packen, weil in dem Häuschen ist fast nichts drin. Und dann übernehmen zwei Kinder maximal 2 Tage lang dieses Ferienhäuschen.
Ja, Mittagessen darf dort auch gebucht werden. Und es gibt aber keine Endreinigung, sondern die müssen die Kinder dann selber machen. Und dann wird das Häuschen wieder abgeschlossen, der Schlüssel zurückgegeben und es kann die nächsten 2 Kinder können das buchen. Wir finden das einfach faszinierend. Also wir leben schon in so einem Häuschen. Ne?
Wir sind schon auf der Suche nach einem Häuschen und vor allem nach fleißigen Eltern, die uns beim Aufbauen des Häuschens helfen, weil es soll ja schön werden und wir können uns großartig vorstellen, dass die Familien bei uns im Kindergarten von der Idee auch angetan und begeistert sind, wenn sie so den ersten Schock überwunden haben, dass die Kinder da wirklich allein drin sind und auch bei Wind und Wetter rausgehen können. Und wir sind super gespannt drauf, wie sich die Idee umsetzen lässt. Also ja, da merkt man, wir sind aus diesem Vortrag nochmal für uns ganz gestärkt und bereichert rausgegangen und haben so viele Impulse und Ideen auch wieder aufgenommen und mitgenommen. Uns ist total egal, auf welchem Wissensstand man ist. Man kann, wenn man neugierig durchs Leben geht, immer wieder neue Dinge finden und entdecken, erleben und mit aufnehmen oder zu neuen Impulsen und Ideen umwandeln. Und da fühlen wir uns ja immer eingeladen, dann ja, zu überlegen, was machen wir draus.
Einfach toll, in welchen Zusammenhängen dann wieder die anderen Kollegen denken und so wunderbare Ideen kommen dabei raus. Also das ist wirklich, wirklich toll.
Wir sind jetzt ganz gespannt drauf, was euch dazu für Ideen einfallen. Ihr seid ganz herzlich eingeladen, bei Instagram oder auch per Mail gerne zu kommentieren, wenn unser Podcast für euch ein Anstoß war, in eurer Kita was zu bewegen, was zu verändern, was Neues umzusetzen. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Gezwitscher aus dem Kindergarten. Für heute sagen wir erstmal Tschüss! Tschüss.